Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Rückläufige Passagierzahlen bei den SBB, das ist Futter für die Preisdiskussion.
Dieser Rückgang ist ein gewisser Warnschuss vor den Bug, dass das seine Grenzen hat,
meint Verkehrspolitiker Peter Wiri. Dann die burmesische Oppositionspartei von Aung San Suu Kyi modernisiert sich. Nach fast 10 Jahren fährt wieder eine Schweizerin auf das Slalompodest. Die 19-jährige Schweizerin Wendy Holdener wird Zweite in Ofterschwang. Und Frauenpower auch im letzten Thema.
Nein, also jetzt ist eine Frau dran. Also jetzt könnt ihr einfach kein Mann reinwählen.
Es geht um den Bundesrat. Wir spulen 20 Jahre zurück. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fatzer und Thomas Mattis. Er hat die Nachrichten des Tages.
Die SBB registriert erstmals seit Jahren rückläufige Passagierzahlen. 2012 nahm die Zahl der Personenkilometer ab um 1-2%. Das schreibt die Zeitung Sonntag unter Berufung auf noch unveröffentlichte Daten. Insbesondere im Fernverkehr und in ländlichen Gebieten seien die Zahlen rückläufig. Als mögliche Gründe nennt die Zeitung die Billet- und Abo-Preise, die wiederholt teurer wurden. Die SBB bestätigte die Zahlen noch nicht. Daniel Vasella, der frühere Präsident des Basler Pharmakonzerns Novartis, verlässt die Schweiz und lässt sich laut dem Sonntagsblick in den USA nieder. Seine bisherige Wohngemeinde Riesch im Kanton Zug bestätigte, dass Vasella sich bereits Ende Januar abgemeldet habe, also schon vor den Protesten wegen der 72 Millionen Entschädigung, die Vasella hätte erhalten sollen. Die oppositionelle Labour-Partei hat in Malta die Parlamentswahlen gewonnen. Das zeigen erste Ergebnisse der Behörden. Demnach kommt Labour auf etwa 55% der Stimmen. Die bisherige nationalistische Regierungspartei liegt bei 44%. Damit kommt es nach 15 Jahren zu einem Regierungswechsel von den Konservativen zu Labour. In Deutschland hat die FDP ihren Fraktionschef Rainer Brüderle mit Applaus zum Spitzenkandidaten für den Bundeswahlkampf gekürt. Vor den Parteidelegierten rief Brüderle die Freidemokraten auf, geschlossen für eine Neuauflage der schwarz-gelben Regierungskoalition zu kämpfen, also für das Bündnis CDU, CSU und FDP. In über 60 Städten Spaniens haben mehrere tausend Menschen gegen die Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst protestiert. Gemäß Medienberichten forderten die Demonstranten eine radikale Wende in der Sparpolitik der konservativen Regierung von Ministerpräsident Rajoy. Der Hauptkundgebung in Madrid schlossen sich auch Vertreter der Sozialistischen Partei und der Vereinigten Linken an. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben mehrere hundert Demonstranten den internationalen Bahnhof blockiert. Sie protestierten damit gegen die geplante Teilprivatisierung der staatlichen Eisenbahngesellschaft. Auch der Bahnhof in der Stadt Varna am Schwarzen Meer und eine wichtige Brücke waren unpassierbar, wie Nachrichtenagenturen berichten. Außerdem gab es im ganzen Land erneut Demonstrationen wegen der hohen Strompreise. Die bürgerliche Regierung von Bulgariens Ministerpräsident Borisov war vor gut 2 Wochen zurückgetreten, nach Massenprotesten gegen die hohen Strompreise. In der süddeutschen Kleinstadt Backnang in der Nähe von Stuttgart sind vergangene Nacht bei einem Brand 8 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind 7 Kinder. Alle Opfer waren türkischer Herkunft. Der türkische Vizeministerpräsident Bosta teilte inzwischen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, er erwarte eine lückenlose Aufklärung. Die Polizei geht bisher weder von einer Brandstiftung noch von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. In Burma bleibt Aung San Suu Kyi Chefin der Nationalen Liga für Demokratie, NLD. Das haben rund 800 Delegierte der Oppositionspartei an ihrem ersten legalen Parteikongress entschieden. Die Friedensnobelpreisträgerin wird die Partei damit 2015 als Spitzenkandidatin in die Parlamentswahlen führen. Vor dem Entscheid hatte Suu Kyi die NLD zu mehr Geschlossenheit aufgerufen. Auf den Falklandinseln, am untersten Zipfel Südamerikas, stimmen die rund 2500 Bewohner über ihre Zukunft ab. Heute und morgen geht es um die Frage, ob die Inseln weiterhin von Großbritannien verwaltet werden sollen. Umfragen deuten darauf hin, dass die Falklandbewohner weiterhin zu Großbritannien gehören wollen. 1982 hatten Argentinien und Großbritannien einen 10 Wochen langen Krieg um die Falklandinseln geführt. Im Sport geht es zuerst um erfolgreiche Schweizer Skifahrerinnen. Fanny Smith wurde im Skicross Weltmeisterin und Wendy Holdener fuhr beim Weltcup-Slalom auf den 2. Rang. Peter Schnieder.
Fanny Smith wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann den Finalsieger vor der Kanadierin Marielle Thompson. Vierte wurde die 2. Schweizerin Jorinde Müller. Die Skifahrerin Wendy Holdener hat beim Weltcup-Slalom von Ofterschwang ihren ersten Podestplatz geholt. Die 19-jährige Schweizerin wurde um 25 Hundertstel von Tina Maase geschlagen. Es ist dies der erste Podestplatz für die Schweiz in einem Frauenslalom seit 10 Jahren, als Sonja Neff ebenfalls Zweite wurde. Im Schweizer Fußball bleibt der FC Basel den Zürcher Grasshoppers auf den Fersen. Der Schweizer Meister gewann gegen die Berner Young Boys mit 3:0. Der FC Sion verlor bereits zum 4. Mal in dieser Rückrunde. Mit Trainer Gattuso, der nur auf der Bank saß, verloren die Walliser gegen Lausanne 0:1. Der FC Thun verlor gegen den FC Zürich gleich mit 0:4. Zu reden gab aber vor allem der Spielunterbruch wegen eines Marders. Das Tier rannte auf den Platz und konnte minutenlang nicht eingefangen werden. Zuerst war es FCZ-Verteidiger Benito, der den Marder fing und noch gebissen wurde. Das Tier konnte sich nochmals befreien, bevor es von FCZ-Torhüter Da Costa endgültig gefangen wurde. In der Tabelle führen die Grasshoppers mit 2 Punkten Vorsprung auf den FC Basel.
Das Wetter. Morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt und es gibt einzelne lokale Schauer. Es bleibt mild mit 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Die Bahnfahrer gehen fremd, die Passagierzahlen sinken. Venezuela bleibt sich wohl treu, der neue Chavez wird in einem Monat gewählt. Dann in Burma macht Aung San Suu Kyi ihre Partei flott. Die Wahl der ersten SP-Bundesrätin jährt sich zum 20. Mal. Und die Armut im reichen Deutschland. Sie ist Thema in der Wochensendung International nach diesem Echo der Zeit. Und dieses Echo der Zeit ist eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, und zwar unter srf.ch. Die Tulpen sprießen, die Vögel zwitschern wieder, aber so richtig Frühlingsstimmung mag nicht aufkommen bei den SBB. Denn zum ersten Mal haben die Passagierzahlen im letzten Jahr abgenommen. Der Boom, der mit die Bahn 2000 eingesetzt hatte, ist damit gebrochen. Wohl auch, weil die Bahnpreise in den letzten 3 Jahren um 10% gestiegen sind. Die Verkehrspolitiker sind jedenfalls alarmiert, das zeigt Christian von Burg in seinem Bericht.
In den letzten Jahren ist die Zahl der Passagiere bei den schweizerischen Bundesbahnen stetig gestiegen, um fast einen Drittel zwischen 2005 und 2011. 2012 aber ging die Zahl zurück, um 1-2%, wie die Zeitung Sonntag schreibt. Die SBB wollen dies vorerst nicht bestätigen und verweisen auf ihre Bilanzmedienkonferenz Ende März. Verschiedene Experten aber halten die Zahlen für verlässlich. Nicht einig sind sie sich hingegen über die Gründe für den Passagierrückgang. Für den Verkehrsclub der Schweiz ist es die Preiserhöhung von 10% in nur 3 Jahren. Sprecher Gerhard Tuband.
Man muss sich nicht wundern, wenn man regelmäßig den Billettpreis erhöht, dass dann plötzlich mehr Leute wieder mit dem Auto fahren.
So einfach ist es nicht, sagt der, der die Billettpreise in der Schweiz festlegt, Ueli Stückelberger, der Direktor des Verbandes Öffentlicher Verkehr. Die Zahl jener, die mit einem Abonnement pendeln, die nehme weiter zu. Dagegen, sagt Stückelberger,
im Fernverkehr bei den Einzeltickets hat man Einbrüche feststellen können und dann eben auch im klassisch-touristischen Verkehr bei den klassischen Tourismusprodukten.
Denn der Franken ist immer noch teuer und die Zahl der bahnfahrenden ausländischen Touristen ist deshalb gesunken. Sorgen machen Stückelberger aber auch diejenigen Schweizerinnen und Schweizer, die nur ab und zu die Bahn nehmen. Sie spüren die Preiserhöhungen am stärksten.
Das ist für uns auch ein Grund, weshalb wir uns Überlegungen machen, gerade bei den Einzeltickets auch Aktionen zu machen mit günstigeren Billetten, um die Leute im Freizeitverkehr auf den ÖV zu lenken.
Dennoch sei es klar, dass die Billettpreise insgesamt weiter steigen würden. Um wie viel denn, Herr Stückelberger?
Ja, das ist einfach noch nicht klar, wann wir wieder aufgehen müssen mit den Preisen, aber wir gehen nicht davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren wir wieder einen Sprung von 5% machen müssen.
Zudem werde das Angebot der Bahn in den nächsten Jahren weiter ausgebaut. Erst das S-Bahn-Netz in der Region Zürich, dann der Knoten Lausanne, später die Eröffnung des NEAT-Basistunnels. Stückelberger rechnet damit, dass die Passagierzahlen mit diesen Ausbauten weiter steigen werden. Trotzdem bringen die jetzt rückläufigen Zahlen der SBB auch die Verkehrspolitiker in eine heikle Situation. Um wie viel kann man die Billetpreise erhöhen, ohne dass zu viele Leute vom Zug aufs Auto umsteigen? Diese Frage wird heiß diskutiert. Das bestätigt der langjährige Verkehrspolitiker Peter Bieri, CVP-Ständerat aus dem Kanton Zug. Ihn stimmen die neuesten Zahlen der SBB nachdenklich.
Dieser Rückgang ist ein gewisser Warnschuss vor den Bug, dass das seine Grenzen hat.
Zu schnell dürften die Billetpreise nicht steigen. Auf der anderen Seite zahlten die Bahnfahrer heute nur die Hälfte der Kosten, die sie verursachten.
Wir wollen, dass die Bahn doch mehr als die Hälfte der Kosten über eigene Einnahmen decken kann. Es kann nicht angehen, dass der Verkehr im größten Umfang mit Steuergeldern oder mit Quersubventionierung von der Straße her bezahlt wird.
Das müsse sich jetzt ändern, sagt CVP-Ständerat Peter Bieri. Und er steht hier in der Mitte zwischen der verkehrspolitischen Linken, die noch mehr Geld für die Bahn will, und der Autolobby, die die Querfinanzierung derzeit mit einer Initiative grundsätzlich zur Diskussion stellt. Die Frage, wer wie viel für seine Mobilität bezahlen muss, die wird in der nächsten Zeit also noch stärker in den Vordergrund rücken.
Noch immer trauern die Massen in Venezuela über den Tod von Hugo Chavez. Noch immer defilieren am Sarg des verstorbenen Präsidenten Zehntausende vorbei. Aber Venezuela schaut auch nach vorn. Am 14. April wird der Nachfolger von Chavez gewählt. Aus Caracas Ulrich Achermann.
Der Prozess der Quasi-Heiligsprechung von Hugo Chavez ist noch lange nicht abgeschlossen. Und er wird die Nachfolge beeinflussen wie der Wind das Wetter. Bis jetzt läuft in Caracas alles nach dem Drehbuch ab, das Hugo Chavez selbst verfasst hat. Der erklärte Wunschnachfolger Nicolas Maduro ist vom Vize zum Interimspräsidenten aufgerückt. Das Parlament hat ihn letzten Freitag vereidigt. In 5 Wochen dürfte der 50-jährige Maduro offizieller Nachfolger von Chavez sein und dessen Mandat zu Ende bringen, das 2019 ausläuft. Er zieht als Favorit in die Wahlen. Nicht nur, weil ihn Chavez zu Lebzeiten als Erbprinzen geadelt hat. Das oberste Gericht hat beschlossen, dass Nicolas Maduro gleichzeitig Interimspräsident und Kandidat sein darf. Das bedeutet, dass er seinen Wahlkampf aus der Staatskasse finanzieren und sich in obligatorisch auszustrahlenden Radio- und Fernsehbotschaften als treuer Hüter des Chavez-Erbe vermarkten kann. Die bürgerliche Opposition hat die fehlende Trennung zwischen Regierungsfunktion und Kandidatur von Maduro als verfassungswidrig kritisiert. Als dieser den Amtszeit leistete, waren aber auch die EU-Botschafter lückenlos im Parlament vertreten. Offenbar hat niemand ein Interesse daran, dass es in Venezuela wegen der Nachfolgeregelung für Chavez zu Unruhen kommt. Deshalb nehmen auch die Oppositionellen an den Wahlen teil. Henrique Capriles ist ihre beste Karte. Der 40-jährige Gouverneur des Teilstaates Miranda holte letzten Oktober, als er gegen Chavez antrat, immerhin 44% der Stimmen. Diesmal droht dem Oppositionellen aber eine deutlichere Niederlage. Zwar muss sich der Chavismus ohne Chavez behaupten, zwar ist die Wirtschafts- und Versorgungslage prekär. Aber der Bonus des Volksheiligen für den verstorbenen Präsidenten gibt den Regierungskräften den Auftrieb, den sie ohne Chavez brauchen. Kein Zweifel, dass die Venezolaner am 14. April Nicolas Maduro wählen. Aber schnell werden sie beginnen, ihn an Hugo Chavez zu messen.
Seit Monaten geben Reformen in Burma zu reden. Aber es bleibt fraglich, ob ihnen zu trauen ist. Was dafür spricht? Inzwischen durfte sich sogar die burmesische Oppositionspartei NLD dieses Wochenende zu ihrem ersten nationalen Kongress treffen. Während der Militärherrschaft war sie stark eingeschränkt und teilweise zum Kampf im Untergrund gezwungen. Die große Figur an der Spitze der Partei ist Aung San Suu Kyi. Inzwischen sitzt die Friedensnobelpreisträgerin auch im burmesischen Parlament. Doch jetzt, wo sich das Land öffnet, geht ein tiefer Spalt durch die Partei. Und auch Suu Kyi ist nicht unbestritten. Doch worum geht's in diesem Machtkampf? Das wollte ich von Urs Morf wissen, unserem Ostasien-Korrespondenten.
Ja, eigentlich um zwei Sachen. Die Partei wurde ja bisher immer noch von dieser alten Führungsriege geführt, wie 1988 bei der Gründung der Partei. Und viele Leute befürchteten, dass eben diese mittlerweile doch ziemlich greise Generation sich einer Erneuerung verweigern würde. Und das Zweite ist, es war ja eben zeitweise eine Untergrundpartei. Der Inhalt war der Kampf gegen eine Militärjunta. Das ist im neuen Reformburma vorbei. Und es war halt die Frage, ob sie sich überhaupt ein neues Programm würde geben können.
Auch Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi selbst ist intern nicht unbestritten. Was wird denn ihr vorgeworfen?
Das ist schon so. Sie ist natürlich die alles überragende Figur. Also die NLD, die lebt nur dank Suu Kyi, weil sie so charismatisch ist und von allen Leuten so verehrt wird. Sie hat aber tatsächlich eine Tendenz zu einer gewissen Eigenmächtigkeit auch. Und manchmal ist sie ziemlich starrsinnig geworden und nicht gerade offen für Kritik. Und dazu kommt noch, dass sie eben umgeben ist oder umgeben war bisher von Ja-Sagern. Da hatte sie einfach die Gefahr, dass sie den Bezug zur Realität verlieren würde. Sie kommt ja auch aus der obersten Elite der burmesischen Gesellschaft und hatte von Hause aus eigentlich nie eine besonders große Ahnung, was die normalen Burmesen für Probleme haben im Alltag. Und da droht ein bisschen der Realitätsverlust.
Also es gibt Widerstand, es gibt Kritik. Die Partei ist stark überaltert. Suu Kyi mit 67 ist ja noch eine der Jüngeren. Kann sich die Partei überhaupt erneuern? Kann sie sich verjüngen?
Also diesbezüglich muss ich sagen, nach diesem Parteitag bin ich da eigentlich hoffnungsvoll. Die NLD hat wirklich auf Kontinuität gesetzt. In der allerobersten Führungsspitze, da sitzen weiterhin alte, erfahrene Parteiveteranen oder fast nur solche. Aber diese oberste Führungsspitze ist deutlich vergrößert worden, von 10 auf 15. Und da sitzen nun, und das ist für Südostasien schon richtig gehend revolutionär, da sitzen neben Suu Kyi noch drei weitere Frauen. Dazu haben auch Vertreter der ethnischen Minderheiten Einsitz genommen. Und das ist ganz, ganz wichtig in Burma, weil das größte burmesische Problem ist ja, dass eben diese ethnischen Minderheiten, dass die unterdrückt wurden und dass die seit Jahrzehnten im Bürgerkrieg standen mit der Zentralmacht. Und wenn die eben jetzt in der Partei drin vertreten sind, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Dazu kommt, im zweithöchsten Gremium der Partei, im sogenannten Zentralkomitee, da ist ungefähr ein Drittel jetzt ganz klar von der jüngeren Generation. Also die Blutauffrischung, die hat zumindest begonnen.
Wenn wir auf die Inhalte schauen, Sie haben gesagt, es brauche ein neues Programm. Bisher stand ja der Kampf gegen die Unterdrücker, gegen die Militärjunta im Zentrum. Wofür steht denn die NLD jetzt?
Das ist vermutlich der schwächste Punkt an diesem Parteitag. Das wird auch noch viel zu reden geben. Die NLD hat sich ein Programm gegeben, das reicht über ganz viele Inhalte, also zu einem Bekenntnis zur freien Marktwirtschaft ist die Rede, über die Integration eben der Minderheiten in den Staat, über den Aufbau eines Rechtsstaates mit einer von der Regierung unabhängigen Justiz, über den Kampf gegen die Armut, aber es bleibt einfach überall ein bisschen schwammig und es unterscheidet sich eigentlich nicht sehr stark von dem, was die jetzt regierende Partei vertritt und die ist ja von den Reformmilitärs gegründet worden. Also das deutliche, markante Profil, das fehlt eigentlich der NLD im Moment.
Die nächste Gesamterneuerungswahl in Burma findet 2015 statt. Das ist so der große, wichtige Termin. Aung San Suu Kyi will dann fürs Amt der Präsidentin kandidieren. Wie sehen Sie Ihre Chancen?
Also rein von der Beliebtheit her ist es ganz klar, kann es sogar eigentlich nur diesen Wahlausgang geben. Also dass die Suu Kyi-Partei eben die Wahlen gewinnen wird vermutlich und dass dann das Parlament sie zur Präsidentin macht. Es gibt aber dann auch ein riesiges Hindernis. Es gibt nämlich einen Verfassungsartikel, der besagt, dass alle Burmesen, die mit einem ausländischen Staatsangehörigen liiert sind, verheiratet sind oder waren, und Suu Kyi ist verwitwet, ihr Ehemann war Engländer, die dürfen kein Regierungsamt übernehmen. Und ich gehe aber davon aus, dass eben auch die Reformmilitärs, die jetzt an der Macht sind, dass die Hand bieten werden, eben die Verfassung vor diesem Wahlgang noch zu ändern. Weil falls Suu Kyi 2015 nicht Präsidentin wird, da kann ich mir nichts anderes als eine offene Revolte des Volkes vorstellen. Für die ist klar, Suu Kyi muss die neue Chefin des Landes werden.
Informationen und Einschätzungen von Urs Marf aus Peking. Und jetzt drehen wir das Rad der Zeit um 20 Jahre zurück. 3. März 1993, Bundeshaus. Die bürgerliche Mehrheit im Parlament verschmäht an diesem Tag die offizielle SP-Bundesratskandidatin und Genfer Gewerkschafterin Christian Brunner und wählte als Nachfolger des zurückgetretenen SP-Bundesrats René Felber den Neuenburger SP-Staatsrat Francis Matte. Die Nichtwahl von Christian Brunner löste ein mittleres politisches Erdbeben aus in der Schweiz. Inlandredaktor Peter Maurer über jene turbulenten Tage, die so viele damals bewegt haben.
Die Nacht war kalt und als der Morgen dämmert, machen sie sich auf den Weg nach Bern.
Morgen um 5 Uhr aufgestanden, ja. Für Christiane Brunner.
Für Frauen, sie wird gewählt heute.
Ja, ganz sicher.
Das sieht ja alles danach aus.
Sicher, sagt man, ist nur der Tod. Und bereits kurz nach 9 Uhr wird drinnen im Bundeshaus die Hoffnung der Frauen draußen im Schneegestöber begraben.
Gewählt ist mit 130 Stimmen Herr Nationalrat Matti.
Nein, nein, also jetzt ist eine Frau dran. Also jetzt könnte einfach kein Mann drin wählen.
Eine absolute Frechheit gegenüber den Frauen.
Fahrbeutel und Eier fliegen. Die Polizei setzt Tränengas ein. Was hier losbricht, ist keine kurze, wuchtige Wut. Es ist vielmehr eine ungeheure Enttäuschung, eine unglaubliche Verärgerung der Frauen. Genau 10 Jahre nach der Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen, der ersten SP-Bundesratskandidatin, wiederholt sich die Geschichte. Jetzt ist Christian Brunner dran, die unbequeme, unangepasste Linke. Wieder ein rotes Tuch für die Rechten. In Basel, wo Fasnacht ist, nimmt die Stechmucke Brunners Demütigung subito auf.
Frau Bundesrat Brunner war eine Bombe gewesen und sicher kein Flop.
Die erneute bürgerliche Machtdemonstration scheint gelungen. Doch da tritt in Bern der gewählte SP-Mann, Bundesrat Francis Matte, der früh ergraute loyale Parteisoldat ans Rednerpult und verlangt ein Timeout.
Je demande donc une suspension de séance pour que le groupe socialiste puisse se réunir.
Matte will Bedenkzeit, will mit seinen Leuten sprechen und die Fraktion nimmt ihn zünftig in die Pflicht. Matte verharrt zwischen Wollen und Dürfen und bittet schließlich seine Erklärung über Annahme oder Nichtannahme der Wahl, um eine Woche verschieben zu können. Dem wird entsprochen. Nächster Termin Mittwoch, 10. März 1993. Erst jetzt kann Brunner, die nicht gewählte, endlich hinaus an die frische Luft zu ihren Frauen.
Also wirklich den Mut nicht verlieren. Und wir machen weiter und wir gewinnen ganz sicher.
Brunner will kämpfen und die Basis will Brunner und geht für sie in den nächsten Tagen zu Tausenden auf die Straße. Es rumort im Land, auch in Zürich, wo SP-Stadträtin Ursula Koch den Tarif durchgibt.
Und wenn sie nicht gewählt wird, dann halt raus aus dem Lotterbett, der faulen Zauberformel.
Doch die SP-Fraktion hat plötzlich Angst vor dem eigenen Mut, will drinbleiben im Bett der Macht, im Bundesrat, verzichtet auf die konsequente Entweder-Brunner- oder Ohne-uns-Strategie und zaubert schließlich für die Bürgerlichen eine Zweierkandidatur aus dem roten Hut. Brunner zusammen mit ihrer, wie sie sagt, politischen Zwillingsschwester, der Gewerkschaftssekretärin Ruth Dreyfus. Dieses Doppel, der gewaltige Druck der Basis und der Fraktion, sind zu viel für Francis Matte. Er bleibt der Bundesrat für eine Woche und führt am Morgen des zweiten Wahltages das aus, was SP-Fraktionschefin Ursula Mauch vorgängig gefordert hat.
Machen Sie Platz, Monsieur.
Es ist hart für ihn, aber er hat wenigstens Format.
10.000 Menschen stehen auf dem Bundesplatz. Gittersperren und 200 Polizisten sorgen dafür, dass das Volk den Volksvertretern nicht zu nahe kommt.
Jetzt werden wir in der Bundesrat.
Draußen ist die Stimmung gut und drinnen versuchen SVP-Männer ein letztes Störmanöver gegen die beiden SP-Frauen und beantragen eine Verschiebung der Wahl.
Es geht heute nicht um die Wahl irgendeines Vorstandsmitglieders eines Küngeli-Züchtervereins.
Es geht nach dem Motto, es ist gleichgültig, wer gewählt wird, wenn nur heute gewählt wird.
Es reicht jetzt, kanzelt Verena Grendelmeier vom Landesring die rechten Herren ab.
Noch einmal mit neuen Vorschlägen und Absprachen, Spekulationen, Lausbubenstreichen und Schach und anderen Winkelzügen uns amüsieren sollen, das finden wir schlicht inakzeptabel.
Wir schreiten somit zur Wahl.
Nach dem zweiten Wahlgang gibt Brunner auf.
Je retire ma candidature.
Sie können nicht akzeptieren, dass ihre politische Zwillingsschwester Dreyfus nur mit den Anti-Brunner-Stimmen gewählt werde. Auf dem Bundesplatz ist es in diesem Moment seltsam still. Alle wissen, in den nächsten Minuten wird zwar die erste SP-Bundesrätin gewählt, aber eben die andere. Kurz vor Mittag dann steht die Gewählte im roten Mantel mit roter Rose draußen auf dem kleinen Podest, etwas unsicher, etwas bleich, schaut auf die Menschen und ruft ihnen zu.
Ich brauche euch, um meine Tätigkeit im Bundesrat auszuüben. Vergisst nie, dass ihr der Souverän sind.
Die Wetterprognose für diesen 10. März 1993 lautet übrigens sonnig, vorfrühlingshaft mild. Sie stimmt.
Das war Inlandredaktor Peter Maurer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.